Ja, also AI ersetzt immer mehr. Ne? Und ich sehe es bei uns im Unternehmen, wir haben faktisch keine Junior-Coder mehr. Die Ebene ist faktisch tot. Ne?
IBM hat, glaube ich, gerade gesagt, sie wollen die Anzahl ihrer Gen-Z-Einstellungen verdreifachen, weil sie stark daran glauben, man braucht trotzdem jetzt irgendwie den Nachwuchs, damit er mit solchen Tools umgeht.
Ich meine, das ist das Dilemma, ne? Wenn du die Junior-Ebene weglässt, wer wird dann irgendwann, sag ich mal, so Senior sein? Der Markt für Senior-Entwickler, der ist, ich will nicht sagen, enger geworden, aber gerade auf dieser Junior-Ebene, also der Markt ist schon gerade sehr unter Druck, ja.
Herzlich willkommen, hier ist Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und vor knapp 2 Jahren war der Roger Gothmann von Text2 bei mir. Da hat er uns erklärt, wie sein Produkt Unternehmen beim Cross-Border-Handel hilft, also die Abfuhr von Umsatzsteuer automatisiert durchführt. Und Kunden waren damals, glaube ich, wenn ich mich erinnere, Snox oder Beiersdorf oder AirUp. Jetzt hat er angekündigt, sein Produkt einzustellen, was natürlich auf den ersten Blick paradox klingt. Was hat Roger mit Text2 vor? Was bewegt ihn dazu? Und was können wir vielleicht davon lernen, lieber proaktiv zu handeln, anstatt zu warten, bis man zu Entscheidungen gezwungen wird? Let's find out. Roger, herzlich willkommen. Ihr habt letztes Jahr, glaube ich, 14,5 Milliarden Euro Umsatzvolumen für Kunden abgewickelt. Das ist ja eine unfassbare Zahl. Ich weiß, das ist jetzt nicht alles dein Geld, aber das ist schon ein kleines Erfolgssignal, würde ich sagen. Jetzt willst du das Produkt einstellen. Hast du Fieber?
Ja, könnte man meinen. Und das ist wahrscheinlich auch die Frage, die ich regelmäßig gestellt bekomme gerade. Mhm. Die Antwort ist, nein, das ist schon wohl überlegt. Und wir machen uns das auch nicht einfach. Ne? Man stellt nicht von heute auf morgen einfach seine Cash-Cow ein. Zumal wir auch Investoren an Bord haben, ne? Die wir auch mit, sag ich mal, mit auf diese Reise mitnehmen müssen. Wir müssen unsere Kunden auch irgendwo mitnehmen. Und das macht man natürlich nicht leichtfertig. Die Geschichte dahinter ist eigentlich folgende. Unser Kerngeschäftsmodell, ne, was du gerade gesagt hast, dieses Cross-Border-Umsatzsteuerthema, das läuft spätestens Mitte 28 aus. Dann gibt es eine neue Regulierung in der EU. Was erstmal geil ist, ne? Endlich schafft es mal die EU, irgendwas einfacher zu machen. Dann braucht man uns nicht mehr. Dann braucht man diese, sag ich mal, grenzüberschreitenden Lösungsanbieter wie Text2 nicht mehr, weil dann kann das jedes Unternehmen zu Hause quasi aus dem Sitzstaat heraus machen. Punkt. Erstmal eine gute Sache.
Aber es sind noch 2 Jahre. Also ich kenne viele Unternehmen, die haben weniger Runway und, ja, als 2 Jahre.
Und das ist die Kernfrage. Ne? Das haben wir lange diskutiert, weil ich meine, wir wissen das seit eigentlich faktisch seit der Gründung. Ne? Wir waren immer nah dran an der Regulierung. Ist ja auch wichtig, wenn du was mit Regulierung machst, weil erstmal ist es ja erstmal ein geiler Burggraben, ne? So eine Regulierungsgeschichte. Auf der anderen Seite kann sich Regulierung laufend ändern, was natürlich auch wieder eine Gefahr ist. Das heißt, da waren wir schon nah dran und uns war ab Tag 1 bewusst, dass das irgendwann kommen wird. Nur nicht genau wann. Und jetzt zu deiner Frage, ja, warum nicht noch 2 Jahre die Kohle mitnehmen? Die Antwort ist relativ trivial, weil sie auf so einer menschlichen Ebene liegt. Ich meine, wie soll ich ein Team motivieren, zu sagen, du baust jetzt noch 2 Jahre ein Produkt, wo aber jeder weiß, in 2 Jahren wird das Produkt und auch sie gegebenenfalls nicht mehr gebraucht. Das funktioniert nicht. Ne? Also ich kann die Leute nicht motivieren, zu sagen, ne, also steckt hier alles rein, eure ganze Leidenschaft und ich als Gründer schreite voran, wenn ich weiß, in 2 Jahren ist das Ding mehr oder weniger hinfällig. Ich habe auch noch eine zweite Produktlinie, die die Zukunft der Firma ist. Das wäre, als wenn du so eine Art Bad Bank im eigenen Unternehmen baust. Und das ist der Grund.
Jetzt haben wir über das abgerechnete Umsatzvolumen für Kunden gesprochen. Ja. Gib uns mal ein Update, wie viele Mitarbeitende habt ihr, wie viel Innenumsatz habt ihr, wenn ihr das kommuniziert? Wie kann ich mir Text2 gerade so vorstellen?
Genau, also quasi mit dem Umsatzsteuerprodukt sind wir, na, wie du sagst, bei 14,5 Milliarden Euro, was quasi jede Nacht oder jeden Tag durch unsere Steuerengines läuft. Und da liegen wir, sag ich mal, so Umsatz, ohne jetzt konkret festzulegen, aber irgendwo so zwischen 10 und 20 Millionen ARR. Also cool. Das, was quasi auch bei uns liegen bleibt, also klassisches SaaS-Unternehmen. Und um auch vielleicht schon mal die Frage vorwegzunehmen, davon werden wir natürlich auf einen Teil des Umsatzes erstmal kurz- und mittelfristig verzichten, weil wir das Produkt ja einstellen.
Wenn ich jetzt deine Firma abkaufen wollen würde, dann müsste ich wahrscheinlich irgendwie so das Zehnfache dieses ARRs mitbringen. Ja. Das ist ja schon relevant. War das eine Idee, das einzustellen, wo du jetzt gesagt hast, da gehe ich mal auf meine Investoren und Gesellschaft dazu? Oder gab es da auch welche, die sind ganz auf euch zugekommen und haben gesagt, hier vielleicht lieber einen Schritt zurück und dann aber 3 Schritte vor?
Also, am Ende des Tages war das unsere Entscheidung, ne? Unsere Investoren. Und das ist auch vielleicht auch das Wichtigste, was man hier mitgeben kann. Ne? Also gute Investoren sprechen einen operativ, auch strategisch nicht unmittelbar von der Seitenlinie aus rein. Also klar, wir mussten unsere Investoren abholen, aber der Schritt und die ganze Motivation dahinter, die kam ausschließlich von uns.
Ja, ich glaube, ihr habt auch schon relevant Geld bekommen, also offensichtlich ja. auch eine gute Idee, denn das Unternehmen ist irgendwie sehr wertvoll und ihr habt, glaube ich, über 75 Millionen Euro eingenommen. Habt ihr einen Teil davon jetzt noch zum Bau der nächsten Stufe?
Ja. Okay. Das ist ja auch der Grund. Ne? Also wir wollten da nicht, sagen wir, in Geld oder Zeitnot kommen. Und wie du sagtest, ne, wir haben namhafte Investoren, so Tiger Global, Excel, Visionaries Club an Bord und der Grund war, wir müssen natürlich auch irgendwo mit einer gewissen Verantwortung mit deren Geldern umgehen und das ist eben der Grund, warum wir das frühzeitig machen und dann nicht dann auf den letzten Drücker. Und ich meine, ganz ehrlich, man kann ja 1000 schlaue Sachen dazu lesen, ne, wo es heißt, ja, mach es doch stetig, diese stetige Transformation, ne, wie du das machst. Aber ganz ehrlich, wenn das so ein harter Schritt am Ende des Tages ist, funktioniert es nicht stetig. Also ne, wir haben es probiert, offen gestanden. Aber man merkt es, ne, in der Firma entstand eine Zweiteilung und irgendwann zerreißt es dich.
Als dann die Nachricht kam, dass diese Regulierung geändert wird, hattest du noch irgendwie 5% Hoffnung, dass das doch nochmal erst in 4 Jahren passiert oder sowas?
Ja, aber auf Hoffnung kannst du kein Unternehmen aufbauen. Ne? Mhm. Also ja, das ist vollkommen menschlich.
Ich hoffe immer den ganzen Winter, gerade wenn es irgendwie Lebkuchen gibt, dass der Sommer nie kommt. Aber er kommt jedes Jahr.
Ja, also vollkommen menschlich. Vor allem ich komme ja aus dieser Welt. Ne? Ich bin ja so im Herzen Steuerrechtler und ich fand es immer extrem geil, sag mal, da ein Produkt zu bauen, da fachlich dahinter zu stehen, die Leute zu educaten. Das war mein Leben. Ne? Und natürlich habe ich irgendwo gehofft, das kommt später. Oder was wir auch gemacht haben, wir haben natürlich auch versucht, wenn diese Regulierung kommt, vielleicht in diesem Kosmos noch andere Produkte zu bauen. Aber das war alles nicht groß genug. Ne? Also egal, was man da bauen konnte, wir wären nie, sag ich mal, auf diese Bedeutung gekommen, wie wir es jetzt hatten.
War es nicht trotzdem verlockend zu sagen, okay, dann nehme ich irgendwie einen Teil von irgendeinem Erfolg mit und mache nochmal was ganz anderes oder werde Maler auf Helgoland oder sowas?
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich kaum einen Gründer, der nicht zwischendurch mal sich diese Frage stellt. Also offen ehrlich bin ich auch. Ja, natürlich habe ich mir auch diese Frage gestellt.
Was wäre deine alternative Lebensfortführung gewesen?
Ich glaube irgendwie so Schreiner. Ich glaube, wenn man also so Tischler, weil zum einen war ich so.
Ein großer Unterschied. Also
stimmt.
Ein Schreiner arbeitet auf einen Millimeter, ja. Ein Tischler auf einen Zentimeter und beim Maurer muss man hoffen, dass er auf dem Grundstück bleibt.
Ich glaube dann eher Tischler. Also ich glaube, das wäre es so. Und weil wenn du so, ich mache das jetzt schon seit 10 Jahren, wenn du in dieser komplexen Welt unterwegs bist, willst du einfach manchmal abends nach Hause gehen und was Konkretes haben, irgendwas Greifbares haben, ne? Und vielleicht auch ein paar Splitter im Finger, aber das schon. Aber das war so ein kurzer Moment, wo ich dann aber irgendwann gemerkt habe, nein, irgendwie, du willst diese Geschichte hier nicht an dem Punkt enden lassen.
Was ist denn jetzt die Vision? Was wollt ihr stattdessen machen?
Die Vision ist jetzt, dass wir Unternehmen die Hoheit über ihre Steuern zurückgeben. Also ganz trivial gesagt, wir haben jetzt eine Plattform gebaut, da kann jeder Unternehmer, wenn er noch im E-Commerce ist, das ist gerade der Fokus, mittlerweile wieder selber seine Steuererklärung einreichen. Na, die laufenden unterjährigen Steuererklärungen, so eine Umsatzsteuererklärung, kann er wieder selber direkt aus der Software rausmachen, weil wir diese Komplexität für ihn rausnehmen und gleichzeitig kriegt er von uns Echtzeit-BWA-Daten. Das heißt, er weiß wirklich tagesaktuell, wo steht sein Unternehmen gerade.
Sind das Algorithmen, die ihr selbst schreibt? Ist das AI? Was hilft euch dabei? Sind das, ich glaube, 40 Steuerexperten habt ihr vor Ort?
Genau, also wir haben, es ist ein Mischmaß aus allen dreien. Es sind Algorithmen, weil gerade im Steuerrecht, ne, also ich bin ja ehemaliger Prüfer, da gibt es halt nicht irgendwie so 99%, 98%, sondern musst halt irgendwie so 100% abliefern.
Ja.
Und das kannst du, mit Algorithmen kannst du das natürlich viel effizienter machen, auch viel sicherer. Es ist auch AI. Gerade bei diesem ganzen Thema Buchhaltung, wenn du so Belege zuordnen musst, in welchen Zahlungen. Ne? Also ja. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie selber eine Steuererklärung machst. Das ist ja immer so der Nervkram.
Ich zahle gar keine Steuern.
Okay, da müssen wir mal drüber reden, wie du das hinkriegst. Na, also das machen wir in der Tat schon mit AI. Aber es ist aktuell noch so, dass da immer noch die Steuerexperten das letzte Wort haben.
Du hast jetzt eben erwähnt, dass du Prüfer warst. Ich habe mal gehört, dass Prüfer anhand von gewissen Zahlen erkennen können, ob Sachen ausgedacht sind. Also, dass manche Leute, das besonders häufig sich die 5 ausgedacht wird oder die 7. Ja. Gibt es so geheime Tricks, wo man sagt, das sind nicht Beweise, aber Hinweise dafür, dass jemand vielleicht ein bisschen frisiert hat?
Ja, also ich war ja selber Betriebsprüfer und genau, ne, es gibt so, gerade wenn du diese Preise anschaust, die enden ja häufig auf 9 oder 99, hast du natürlich eine gewisse Verteilung von Zahlen. Das heißt, du kannst schon zumindest indikativ herausfinden, ob da jemand so Zahlen gewürfelt hat, ne, seinen Umsatz manipuliert hat. Oder der Klassiker, was jeder versteht, ist, ich prüfe eine Eisdiele. So, ne? Und jetzt sagt mir der Eisdiele-Besitzer, ja, sorry, die letzten 2 Wochen war einfach Grütze und ich gehe in meine Steuerdatenbank und sehe, da waren irgendwie 30 Grad im Schatten die Tage. Ne? Und kann mir nicht erklären, dass sein Laden nicht geschlossen war und er trotzdem so wenig Umsätze hatte. Ne? Also so kann man schon arbeiten mittlerweile.
Wenn man bei diesem konkreten Beispiel bleibt, muss dann aber am Ende kannst du ja nicht sagen, oder darfst du dann sagen, ich schätze, du hattest mehr? Oder muss er am Ende sagen, du hast recht, ich habe gelogen? Oder wie ist das Aussage gegen Aussage?
Genau, ich kann am Ende des Tages nur Indizien liefern. Ne? Ja. Und wenn er sich querstellt, wird das Ganze in der regelmäßig vor dem Finanzgericht landen. Und da ist es in der Tat so, dass die Finanzrichter da immer noch sehr, was aus meiner Sicht erstmal gut ist jetzt, sehr pro-unternehmerisch sind. Ne? Weil sie sagen, ja gut, das sind ja alles nur Indizien, ich brauche Beweise. So, ne? Und da wird es in der Tat herausfordernd, ja.
Hast du noch irgendein Beispiel von irgendeinem interessanten Prüffall oder sowas?
Beispiel.
Ja, was jetzt hängen geblieben ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich zahle keine Steuern. Ich habe mal in meinen ersten Jahren der Selbstständigkeit, ich habe mit 18 angefangen, irgendwie Gewerbeschein zu haben und habe dann unter anderem auch online Fanartikel verkauft und habe Mehrwertsteuer berechnet, weil das irgendwie bei jeder gemacht hat, aber habe nie welche abgeführt. Und wusste auch nicht, dass ich das musste, sondern dachte irgendwie, das ist so eine Art wie mein Gewinn.
Das ist vielleicht ein guter Punkt. Ja. Ich meine, wenn du damit komplett, sag ich mal, unterm Radar bleibst, ne, dich nicht nach außen begibst, damit ist es schwierig festzustellen. Wenn du damit aber irgendwie auf Instagram oder TikTok rumpost, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Finanzamt das entdeckt, mittlerweile groß. Ne? Ja. Weil wenn die mit so einer Prüfung starten, screenen die in der Regel auch deine ganzen Social-Media-Kanäle. Ne?
Ja, die gab es damals noch nicht, aber damals kam dann irgendwie nach 4 Jahren das Finanzamt und sagte, sie haben ja irgendwie 4 Jahre keine Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben. Ja. Wir schätzen jetzt mal und dann musste ich zahlen. Das hat mich dann so ein bisschen wach gemacht, dass man doch eine gewisse Grundausbildung zumindest brauchte.
Ja, mittlerweile sind die ganzen Plattformen super transparent. Ja. Ne? Also die Marktplätze, Plattformen müssen alle regelmäßig Daten an die Finanzbehörden übermitteln. Ne? Also das ist, da bist du schon relativ gläsern. Natürlich mal vorausgesetzt, du hast einen Prüfer, der kann die Daten auswerten, was gerade noch das Bottleneck ist. Ne?
Was müsst ihr alles leisten, damit jetzt die Unternehmer und Unternehmen die Möglichkeit haben, das alles selbst zu machen?
Wir müssen am Ende des Tages einmal, du bist ja auch Unternehmer, sagen wir, diesen ganzen Zettelkasten, Datensilos, das müssen wir alles auf unserer Plattform zusammenführen. Mhm. Ne? Das ist die große Herausforderung. Das heißt, wir können zum Beispiel direkt ans Bankkonto gehen, sehen dann aber, ne, Zahlung 80 Euro Aral, finden aber keinen Beleg dazu, dann darfst du es nicht einmal beim Finanzamt einreichen. Klar, ja. Ne? Dann kriegt der Unternehmer noch irgendwo eine Meldung, bitte schau mal deine Manteltasche nach, ob da noch ein Tankbeleg ist. Und den muss er noch hochladen. Das ist gerade noch die Herausforderung, sag mal, dass du noch nicht alles bis zum letzten Meter machen kannst.
Dein letzter Cross-Border-Handel-Produkt, da gab es wahrscheinlich auch wenig Fachkräfte, die das irgendwie machen konnten. Und alle waren irgendwie dankbar, dass es euch gibt.
Ja.
Jetzt ist das ja schon so ein Wettbewerbsprodukt zum Steuerberater.
Absolut. Ich war die letzten Jahre, das ist auch so eine gewisse persönliche Transformation, immer so ein bisschen der Liebling der Steuerberater. Ja. Ne? Ich habe die quasi enabled, dass sie überhaupt Unternehmen E-Commerce betreuen können. Jetzt bin ich der Dude, der hinkommt und sagt, na gut, ich nehme den Teil deines Geschäfts weg.
Ja.
Na, weil Steuerkanzleien leben in Deutschland im Schnitt, ich würde sagen 60-70% von der Buchhaltung. Jetzt kommen wir und sagen, wir können es effizienter. Du hast Kanzleien, die sagen, ja geil, ich will das weghaben, ne? Ich will nur noch beraten. Es gibt auch Kanzleien, die sagen, nein, der nimmt mir mein Geschäft weg. Ne? Hau ab. Also klar, es gibt beides.
Wahrscheinlich, wenn es dich nicht gibt, dann gibt es irgendwie andere. Was prophezeist du für Kanzleien, die jetzt versuchen, diesem ganzen AI- und Machine Learning-Thema wegzulaufen und zu sagen, wir wollen das nicht?
Ich glaube, die werden noch eine gute Zeit lang auskommen, solange es halt Mandanten gibt, ne? Die auch davor weglaufen, gibt es auch genug. Ne? Ja. Also das soll ja kein Steuerberater, Steuerkanzleien-Bashing sein, sondern du hast ja auch genug Mandanten, die das auch nicht wollen. Aber ich glaube, die werden so langsam. Und ich war mal vor 2 Jahren, glaube ich, auf einer Partnerveranstaltung der DATEV. Das ist ja so der große quasi Monopolist in Deutschland für Steuersoftware. Und die haben auch selber gesagt, ne, wir wären gerne schon weiter, aber es gibt halt noch einen Großteil von Steuerkanzleien, die wollen das gar nicht. Die wollen weiterhin manuell buchen, wollen weiterhin Belege anfassen. Aber die werden jetzt im nächsten Jahr mit ihren Mandanten zusammen in die Rente gehen. Das fand ich einen ganz guten Spruch. Das passt, glaube ich, auch.
DATEV hört sich für mich immer fast so an, als wäre es was, als wäre es so eine offizielle Behörde. Weißt du, so bekannt ist das, aber das ist eigentlich ein privater Anbieter, ne?
Ist ein privater Anbieter. Es war eines der ersten Tech-Unternehmen in Deutschland, ne? 60 Jahre gegründet. Und das Spannende ist als Genossenschaft. Das heißt, jede deutsche Steuerkanzlei, die DATEV einsetzt, ist auch gleichzeitig Anteilseigner der DATEV.
Okay.
Naja.
Wie viele mal Kommanditisten oder mal, gibt es da? Weiß man
nicht. Gute Frage. Auf jeden Fall haben die so einen Marktanteil in Deutschland so von 85% bei Steuerkanzleien.
Wow.
Er ist quasi Monopolist, ja.
Den grabt ihr jetzt auch das Wasser ab?
Ja. Wir waren.
Dann wirst du zur nächsten Veranstaltung nicht mehr eingeladen.
Nee, werde ich nicht mehr. Und wir waren auch bis vor gut einem Jahr, waren wir auch offiziell DATEV-Partner im Bereich E-Commerce. Und als sie dann gemerkt haben, ne, wir gehen langsam in diese Richtung, und die screenen ja auch unser Marketing. Mhm. Ne? Also die DATEV selber hat auch eine Marktbeobachtung. So, und dann kamen die immer auf uns zu und gesagt, Roger, das, was ihr da macht, jetzt Buchhaltung, ist unser Brot- und Buttergeschäft, das geht nicht. Mhm. Ne? Entweder ihr ändert das Wording oder ihr fliegt vom Marktplatz. Und dann haben wir noch versucht, so ein bisschen noch am Wording rumzudoktern, bis wir gemerkt haben, das ist so ein absoluter Eiertanz, da wird keiner glücklich und haben gesagt, nee, dann lass uns die Partnerschaft beenden. Und das war auch sehr einvernehmlich. Ne? Also wie gesagt, das sind alles klasse Menschen dahinter. Aber natürlich, wie du sagst, es ist halt eine große Struktur, die manchmal schon ein bisschen behördenartig ist.
Ihr habt jetzt für den nächsten Schritt auch Unternehmen übernommen, Account Digital.
Ja.
Was haben die gemacht?
Account Digital hat quasi die Software dahinter gebaut. Das heißt, was fundamental wichtig ist, und da haben wir uns, muss ich gestehen, auch ein paar Jahre selber die Zähne ausgebissen, ist, E-Commerce-Welt ist ja zweigeteilt. Du hast einmal diese Transaktionsdaten, von wo nach wo wird was versendet, und du hast die Zahlungsdaten, die aus, weiß ich, aus PayPal, aus Stripe, über das Bankkonto kommen. Und du musst für die Buchhaltung immer alles matchen. So, und dann hast du manchmal Abweichungen, weil hast du Rundungsdifferenzen, Fremdwährungen oder die Oma zahlt für den Enkel irgendwie. Und da haben wir uns wirklich die Zähne ausgebissen, dieses Matching hinzubekommen. Und die machen das seit Jahren sehr erfolgreich, weil das deren Kernprodukt war.
Ist das ein deutsches Unternehmen?
Ist ein deutsches Unternehmen. Ne? Da steht auch ein Steuerberater dahinter, also was extrem geil ist. Weil der Steuerberater gesagt hat, ich bin am Ende des Tages eher so ein Tech-Guy als ein Steuerberater und hat halt das Ding gebaut. Ne? Also der hat jeden Mapping-Algorithmus schon tausendmal mitgelitten und gelebt. Und das war halt so der Grund, warum wir die am Ende des Tages gekauft haben.
Müsst ihr jetzt irgendwie auch ein Steuerkanzler sein?
Das ist so die Kernfrage. Ne? Und deshalb gerade so im Steuermarkt jetzt die große Diskussion, kommen jetzt so diese ganzen Tech-Anbieter, kommen die VCs und rollen das Ganze auf. Ne?
Weil ich glaube, Kanzleien dürfen keine Investoren haben, ne?
Jein. Mhm. Das ist gerade die Wahnsinnsdiskussion. Aktuell gibt es Umgehungsmöglichkeiten. Wir haben es auch diskutiert. Ne? Warum nicht die Wertschöpfungskette komplett verlängern? Ne? Und diesen ganzen Stress, sage ich mal, mit Partnern hinten raus, nicht komplett, sage ich mal, end-to-end lösen. Es gibt mittlerweile Privatinvestoren, auch was ich, KKA zum Beispiel, Picus Capital, die ging gerade in den Markt. Es gibt so ehemalige, ich glaube, die SellerX-Founder, die haben jetzt einen Lemon-Tax gegründet und machen das, was sie mit SellerX gemacht haben, also Amazon-Accounts aufkaufen, machen sie jetzt mit Steuerkanzleien. Wir haben uns dagegen entschieden, aus einem simplen Grund, weil wir im Herzen immer noch eine Tech-Company sind und ich es mir nicht zutraue, mehrere kleine, mittelgroße Unternehmen kulturell zusammenzubringen. Also das wäre, glaube ich, was ich nicht schaffen würde.
Vor anderthalb Monaten hat Anthropic KI-Agenten vorgestellt, die sagen, wir können juristische Facharbeit übernehmen. Was ist, wenn die nächsten Monate sagen, wir enablen jedes Unternehmen, seine eigene Steuererklärung zu machen?
Absolut. Das ist gerade das große Thema. Ne? Mhm. Death by AI, ne? Das rüttelt gerade die Märkte durcheinander. Das hat natürlich auch uns natürlich nochmal bekräftigt, diesen Schritt jetzt zu gehen. Das heißt, wir setzen irgendwo eine Technologie ein, die uns heute hilft und morgen aber auch schon killen kann. Das ist gar keine Frage. Ich glaube aber, in dieser Steuerwelt, wo es ja am Ende des Tages immer noch mal um Verantwortung geht, also man haftet oder im Zweifel ab einer gewissen Summe im Bau geht, brauchst du immer noch eine menschliche Verantwortung. Und das verbinden wir jetzt.
Bei Textu war wahrscheinlich die Nischenkenntnis im Onlinehandel ein gutes Schutzschild.
Ja.
Was würdest du für die nächste Phase ausrufen als Beispiel, warum es eine gute Idee ist, dass ihr das macht?
Weil wir aktuell, sag ich mal, in so einer Phase sind, wo AI noch nicht alles kann und quasi wir auf AI setzen, aber eben auch, sag mal, die Buchhalter, die Steuerexperten im Team haben, die genau wissen, was sie nochmal hinterfragen müssen. Das heißt, wir haben, sag ich mal, genau diese Transformationsphase, in der wir gerade stecken. AI ist da, AI wird bleiben, gar keine Frage. AI wird vieles übernehmen, aber hinten raus die Ergebnisse, gerade in so sensiblen Bereichen wie eben Steuern, sag ich mal, sind noch nicht bei 100%. Und das ist, glaube ich, unser Burggraben, den wir gerade haben, dass wir wirklich diese Steuerexperten auf dieser Plattform haben, die sich nicht scheuen, damit zu arbeiten.
Wann wird euer Produkt fertig sein, sodass ich vielleicht auch sagen kann, ich mache meine Steuererklärung jetzt mit Textu?
Also aktuell haben wir schon so knapp 1000 Kunden auf der Plattform.
Auf der neuen?
Auf der neuen, ja. Also, aber nur für E-Commerce. Mhm. So. Und mein Mitgründer Christian und ich haben auch entschieden zu sagen, wir bleiben erstmal die nächsten 2 Jahre auf diesem Fokus. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, das auf andere Branchen zu erweitern.
Und diese 1000 Unternehmen, die können jetzt schon live...
Ja. die sehen live ihre Daten, oder was heißt live, ne, da transparent zu sein, ne, die Daten gehen ein, werden am nächsten Tag verbucht.
Ja.
So, ne? Das heißt, die sehen am nächsten Tag, wie viel Umsatz haben sie, wie viel Steuern müssen sie gegebenenfalls abführen.
Dazu braucht man eine Schnittstelle zum Rechnungssystem, wo meine Ausgangsrechnungen sind. Ich brauche irgendwie eine Schnittstelle, dass ich irgendwie meine Bankkonten da irgendwie drin habe, Absolut. Wo über Geld ankommt.
Absolut.
Und ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, meine ganzen Lieferantenrechnungen irgendwie reinzuladen.
Ja. Genau, also ne, du musst quasi alle relevanten Schnittstellen abdecken.
Vieles davon kann man an Schnittstelle machen, aber die Lieferantenrechnung eher nicht so, ne?
Genau, die musst du uns entweder direkt ins Dashboard werfen oder irgendwo in den Cloud-Speicher, genau. Und da sitzen in der Tat auch noch, weil gerade bei den Lieferantenrechnungen hast du häufig, wenn die noch aus dem Ausland kommen, noch so Steuerthemen, so Einfuhrumsatzsteuer. Da sitzen zum Beispiel wirklich noch Experten, die gucken sich jede Rechnung nochmal zur Sicherheit an.
Ist das preislich vergleichbar mit einem Steuerberater oder sagt ihr, wir wollen immer 50% günstiger sein?
Den Klingen gibt es nicht, aber ich würde behaupten, dass wir schon deutlich, sag ich mal, effizienter sind und damit auch preiswerter als ein Steuerberater. Also es gibt natürlich jetzt viele Steuerkanzleien, die werfen uns so Preisdumping vor, ne, und sagen, das kann nicht funktionieren, das ist viel, viel zu billig. Wo wir aber vorne raus sagen, ja, weil wir den Prozess einfach ganz neu gedacht haben, ne, also quasi wie in einem Fließband zerlegt haben.
Die 1000 Kunden, die ihr habt, kann man irgendwelche Gemeinsamkeiten finden, sind das alles eher Unternehmen unter 20 Mitarbeitern oder unter 100 Millionen? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, momentan ist das unser Profil?
Unser Profil ist quasi wirklich Fokus E-Commerce und Unternehmen, die noch keine eigene interne Steuerabteilung haben, Buchhaltungsabteilung. Ne? Weil die sagen natürlich auch berechtigterweise, da laufen gerade so viele Prozesse zusammen, so ein Freigabeprozess bei Rechnungen, das will ich jetzt nicht auslagern. Ne? Das heißt, ich würde sagen, alle unterhalb, die ihre Steuerthemenbuchhaltung aktuell mit einem externen Steuerberater gemacht haben. Das ist die Zielgruppe.
Wird das in den nächsten 2-3 Jahren auch relevant werden für wirklich so Kleinstunternehmer, die so 1-2 Mitarbeiter haben und
Ja, weil die sind ja häufig mit diesen Steuerthemen überfordert und nutzen dann häufig so Technologien, die halt so komplett breit aufgestellt sind. Ne? Also ohne jetzt Namen zu nennen, aber diese klassischen Buchhaltungstools kennt ja jeder. Wo ich aber sage, gerade im E-Commerce hast du noch so viele Sondersteuerthemen, ne? Da brauchst du auch einen Experten dahinter. Und ja, also die Größe spielt eigentlich keine Rolle. Wir haben so ein Gründungspaket, da hast du, maximal 9 Verkäufe im Monat. Das bieten wir so klassischen Shopify, Amazon-Neugründern an.
Ich hatte neulich einen Podcast mit Pennylane aus Frankreich,
die
jetzt in Frankreich schon, ich habe jetzt den Umsatz schon wieder vergessen, 100 Millionen oder 50 Millionen Euro Umsatz gemacht haben letztes Jahr oder sowas. Also Wahnsinn. Und jetzt nach Deutschland kommen.
Ja.
Sind das alles so Wettbewerber für euch oder grenzt ihr euch schon noch voneinander ab?
Pennylane ist, glaube ich, eine der spannendsten, sag ich mal, Gründungen in dem Bereich der letzten Jahre. Ne? Die haben ja quasi in Frankreich den Markt komplett aufgerollt, haben da die Lücke gefüllt, die hier in Deutschland auch Data füllt. Ne? Also ist auch Sequoia investiert. Insofern würde ich schon sagen, ja. Auf der anderen Seite bieten die halt immer nur noch ein Tool an. Ne? Wir sagen, wir bieten die aber die gesamte Buchhaltung an. Insofern kannst du das nicht unmittelbar miteinander vergleichen. Aber ist auf jeden Fall, glaube ich, so einer derjenigen, der hier ordentlich Bewegung reinbringt in den Markt. Natürlich auch ordentlich Kohle. Ich glaube, die haben zuletzt 175 Millionen geraced, so die Größenordnung.
Ja. Du hattest gesagt, dass Datev eine der ersten Tech-Unternehmen Deutschlands war. Warum sind die jetzt nicht da federführend und sind ganz weit vorne zu dem Thema?
Ja, das ist, glaube ich, so das Dilemma am Ende des Tages, wenn du halt viele Anteilseigner hast, die auch natürlich immer mitbestimmen können, wo die Unternehmensstrategie hingeht. Und am Ende des Tages, ne, ist die Datev ja eine Genossenschaft, wo jede Steuerkanzlei mit dran beteiligt ist und die eben auch mitreden dürfen über Gremien, über die entsprechende Geschäftsstrategie. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ne? Also die wirklich mitzunehmen, die kleine Kanzlei in Buxtehude, die kann am Ende des Tages ihr Veto einlegen, mal überspitzt gesagt, ne? Wenn es jetzt quasi weiter im Bereich Digitalisierung geht.
Du bist ein Vorbild wahrscheinlich jetzt für Unternehmen, die in Herausforderung sind, dass AI irgendwie keiner weiß, wie nah an ihnen dran ist und genau auf das abzielt, womit sie ihre Wertschöpfung haben. Du gehst damit um, indem du da head first und teilweise auch starke Entscheidungen triffst, um zu sagen, ich mache den großen Sprung vor das Problem und will nicht irgendwie immer einen Schritt hinter dem Problem sein oder sowas. Kannst du vielleicht nochmal für die Leute, die zuhören, erzählen, in welche Phasen sich jetzt eure Diskussion und eure Entscheidung unterteilt hat, wie ihr da jeweils vorgegangen seid, ob es irgendwie so ein Fragenset gab, was ihr euch immer wieder gestellt habt, um euch zurückversichern. Also wie kriegt man sein Unternehmen so strategisch aufgestellt, dass man AI als Chance nutzt und nicht mehr als Gefahr sieht?
Ich glaube, die große Herausforderung bei AI in den letzten Jahren war ja, es fing ja, ne, wie so ein klassischer Cycle, der ja schon jetzt, glaube ich, x-fach diskutiert worden ist, fängt dann im Hype an. Jeder denkt, ne, es kommt irgendwie alles. Ich weiß noch, als wir damals gestartet sind mit Texto, hieß es irgendwann, ja, Death by Amazon. Ne? Also Amazon könnte alles nachbauen, was wir hier machen. Amazon könnte auch die Steuererklärung für Onlinehändler abbilden.
Stimmt.
Das war immer das, was uns Investoren vorgehalten haben, immer gefragt haben, ja, wie geht ihr denn damit um? Ne? So. Dieser Hype ist dann irgendwann abgeflacht und irgendwann kam man zur Erkenntnis, fuck, ne, das, was da rauskommt, das ist ja irgendwie teilweise Grütze, es wird halluziniert, ne? Und ich komme ja aus dieser Steuerwelt und du hast ja diesen perfektionistischen Anspruch da, kommst du nicht raus. Und für uns war einer der zentralen Fragen, wird AI jemals dazu hinkommen, sag ich mal, auch wirklich valide Ergebnisse zu bringen, weil ich meine, wenn du eine falsche Steuererklärung abgibst, ist das irgendwo auch teilweise ein Verbrechen, ne? Das ist eine Straftat. So, und das war schon die Frage, ne? Gehen wir diesen Weg? Und es gibt auch einen Markt, viele, sag ich mal, bedeutende nennen Sie mal Influencer, die sagen, nein, das wird die nächsten Jahre auf keinen Fall möglich sein. So, da mussten wir uns schon entscheiden, ne? Glauben wir dran oder glauben wir nicht dran? Und wir glauben definitiv dran, glauben aber auch dran, dass wir jetzt noch, sag ich mal, diesen hybriden Weg gehen müssen aus AI plus, ne, nochmal so einer menschlichen Kontrollinstanz. Und das war das, wo wir uns irgendwann festlegen mussten.
Wart ihr von Anfang an, von der ersten E-Mail oder vom ersten Gespräch beide gleichzeitig dieser Meinung oder hat sich das, habt ihr euch das ausgesperrt?
Das hat sich, glaube ich, ausgespart. Also von Beginn an. Ich war, glaube ich, zuerst sehr geflasht. Mhm. Und als ich dann, sag ich mal, versucht habe, so die ersten Use Cases für mich zu bauen, im Steuerthema gemerkt hat, nee, das ist teilweise Grütze, was da rauskommt. Da ist es schon so ein bisschen gekippt, wie es auch, glaube ich, ganz, ganz menschlich ist. Und da wurde ich schon kritischer. Mein Mitgründer Christian, der ist da ein bisschen offener, weil er auch sagt, und das ist auch wirklich hilfreich, weil er sagt, naja, Roger, wir werden diese bornierte Steuerwelt, sag ich mal, nur dann umkrempeln können, ne, wenn wir da auch eine gewisse Unperfektion irgendwo hinnehmen. So, und das hat mir geholfen am Ende des Tages.
Gibt es Initiativen, das Steuerrecht in Deutschland noch viel einfacher zu machen, sodass selbst eine perfekte AI-Lösung irgendwann gar nicht gebraucht wird oder gesagt wird, nee, das wird ja direkt schon bei der Kartenzahlung abgebucht?
Ja, das ist so das nächste Death by Amazon, weil das ist ja auch faktisch so ein Damoklesschwert, was wieder über uns schweben könnte. Ich meine, das gibt es schon seit Jahren. Ne? Ich meine, seit Jahren wird darüber diskutiert, warum nicht jeder seine Einkommensteuererklärung einfach abschicken kann oder die nicht direkt irgendwie ans Finanzamt geht. Ne? Man vielleicht nur noch ein, zwei, weiß ich, Fensterputzerbelege dazu packt, ist es bislang nicht gekommen. Ne? Und da gibt es mehrere Gründe, warum das nicht kommen wird. Also insofern, ich glaube offen gestanden in den nächsten Jahren nicht dran.
Ich habe relativ viel gespart. Ich habe 100 Millionen Euro über und ich würde dir sozusagen die zur Verfügung geben zum Investieren. Du darfst alles behalten, was du sozusagen on top als Verdienst gemacht hast. Was sind so drei Themen, wo du sagst, da würdest du super gern investieren als Investor und drei Themen, wo du sagst, Finger weg?
Du meinst jetzt konkrete Targets, die ich
meine? Targets oder Branchen. Also, dass du sagst, ich würde auf jeden Fall investieren in das nächste LLM oder würde sagen, auf gar keinen Fall würde ich jetzt in Modelle investieren oder sowas. Also
ich würde auf jeden Fall, was ich machen würde, ist, ich wäre jetzt nicht so anmaßend zu sagen, ich investiere in irgendein LLM, weil wir sind selber vor kurzem von OpenAI auf Claude gewechselt, weil wir gemerkt haben, das Ding ist irgendwie doch deutlich effizienter und besser hinten raus. Was ich machen würde, ist, ich würde in Daten investieren, weil das ist, sag ich mal, der Treibstoff des Ganzen. Ne? Das machen wir auch bei Texto gerade, diese ganzen Unternehmensdaten, mit denen wir wieder die Modelle trainieren, da würde ich investieren.
Gibt es da Unternehmen, die Daten erheben, Daten abkaufen, Daten aggregieren?
Ja, also die ganzen Zahlungsanbieter, ne? Ja. Also die haben ja natürlich Daten ohne Ende, also vielleicht irgendwo in diese Richtung, ja.
Okay, das heißt, wenn so ein SumUp jetzt irgendwann an die Börse geht und mit einer wahnsinnig hohen Bewertung, dann sagst du, es könnte sogar Sinn machen.
Da würde ich deine 100 Millionen nehmen, würde direkt zur IPO-Bank gehen und sagen, nee, komm, lass mal direkt hier den Deal machen.
alles meines Geldes auf SumUp, okay. Das finde ich beruhigend. Über das Fremdbesitz hat mir schon gesprochen. 70% der KMU wollen, glaube ich, KI in der Buchhaltung integrieren in den nächsten 3 Jahren. Traust du einigen davon zu, dass sie es auch ganz alleine machen, dass sie also einfach ihr Produkt Vibe-coden?
Ja, also die spannende Diskussion führe ich auch intern bei uns in der Firma mit unseren Techies. Ne? Die sagen natürlich, nee, Vibe-coding, ja, bis zu einer gewissen Grenze funktioniert, aber dann hinten raus, gerade was die Dokumentation betrifft, die Qualität des Codes, sehen die nächsten Jahre, sagen wir mal, den Schritt noch nicht. Und ich glaube, was die Herausforderung in der Tat in den Unternehmen ist, die Modelle müssen ja mit Daten trainiert werden. So, und ne, das Internet ist ja mehr oder weniger abgesaugt. Alles, was öffentlich verfügbar ist, ist da eintrainiert. Das, was jetzt wichtig ist, sind die Unternehmensdaten. Aber wenn ich als einzelnes Unternehmen quasi mein Sprachmodell nur mit meinen Unternehmensdaten fütter, werde ich da nicht weit kommen.
Hat AI bei euch schon im Unternehmen Stellenausschreibungen gekostet oder habt ihr gesagt, wir müssen jetzt doch nochmal anders planen oder brauchen einige Sachen doch nicht mehr?
Ich meine, vor ein paar Jahren, ne, fing an hier mit Tobi Lüttke, Shopify, ne, der sag mal, öffentliche, es war, ging auch viral, gesagt hat, ne, wenn jetzt hier eine Stelle wegfällt, ne, müsst ihr mir erst als Abteilungsleiter oder Manager erklären, ne, dass ihr das nicht mit AI ersetzen könnt. Das schreibt sich ja jetzt jeder Gründer irgendwo auf die Brust und bei uns, ja, ganz konkreter Case ist, ich hatte in der Tat früher Leute im Team, die haben für mich die ganze Regulierung, ne, wenn sich was geändert hat oder ein neues Rechtsurteil rauskam, haben das gescreent und für mich eingeordnet. Das macht jetzt AI. Mhm. Ja, geht auf die Seite vom Bundesfinanzhof, guckt, ist da ein aktuelles Urteil gelaufen, ordnet das für den E-Commerce ein. Und sehr zuverlässig, muss man ehrlicherweise sagen.
Jetzt gerade diese Woche gab es, oder gerade heute, am Tag, an dem wir aufnehmen, kam irgendwie raus, dass Jack Dorsey 40% seiner Mitarbeitenden kündigt und meint, das wird vielleicht auch nicht die letzte Welle sein und seiner Meinung nach werden viele Unternehmen in den nächsten Monaten folgen. Ist das nochmal so ein Tech-Blutbad, was jetzt losgeht?
Das ist die zentrale Frage. Also es gibt so zwei Ebenen. Ne? Also ich habe den Artikel auch gelesen und ich würde mir niemals so, ich meine, er ist ja speziell der Typ, ne? Mhm. Und wie so mit breiter Brust jetzt draufschreiben, ich habe jetzt 40% meiner Leute entlassen und die anderen werden das jetzt bald machen. Mhm. Ich meine, was schaffst du denn für eine Unternehmenskultur? Ist ja einfach nur noch Angst. Ne? Jeder denkt, Unternehmen erst der Nächste. Und das schon proaktiv zu machen, das ist schon, weiß ich nicht, das wäre nicht meine Kultur. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, also AI ersetzt immer mehr. Ne? Und ich meine, ich sehe es bei uns im Unternehmen, wir haben faktisch keine Junior-Coder mehr. Mhm. Ne? Also die Ebene ist faktisch ist tot. Ne?
IBM hat, glaube ich, gerade gesagt, sie wollen die Anzahl ihrer Gen-Z-Einstellungen verdreifachen, weil sie stark daran glauben, man braucht trotzdem jetzt irgendwie den Nachwuchs, damit er mit solchen Tools umgeht. Und das war so ein positiver, hoffnungsvoller Nachrichtenflash der letzten zwei Wochen.
Ich meine, das ist das Dilemma. Ne? Wenn die Junior-Ebene weglässt, wer wird dann irgendwann, sag ich mal, so Senior sein, um quasi mit AI arbeiten zu können? Insofern ist das, glaube ich, strategisch absolut klug. Ne? Kann natürlich jetzt nicht jedes kleine Startup nachbauen. Ne? Wie soll das gehen? Ich kann ja keine, sag ich mal, Mitarbeiter auf Halde haben, die erstmal nur lernen, die ich dann immer produktiv einsetze.
Verdienen die anderen Entwickler, die man jetzt übrig hat oder die man jetzt braucht, sind das Entwickler, die mehr kosten? Die,
ja, okay. Also der Markt für Senior-Entwickler, der ist, ich will nicht sagen, enger geworden, aber auch gerade, sag ich mal, Entwickler, die eben mit den Tools arbeiten. Es gibt ja auch viele, die lehnen das ab. Ich hatte auch selber in der Company Leute, die gesagt haben, ne, auf so einer Senior-Ebene, nein, das ist nichts. Ne? Also gibt es faktisch auch. Aber gerade auf dieser Junior-Ebene, also der Markt ist schon gerade sehr unter Druck, ja.
Wie machst du eigentlich Marketing? Also was sind Kanäle, über die du jetzt den Leuten beibringst, mit Textu können sie auch ihre gesamten Steuersachen machen?
Auch da spielt AI wieder eine Rolle, weil ich meine, mittlerweile geht mir so, geht dir wahrscheinlich auch so, du suchst ja Dinge mittlerweile auch, ne, über Claude, über OpenAI, sagst, gib mir die beste Lösung für XY oder was sind die Alternativen? Und da reinzukommen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Was wir deswegen machen, ist mittlerweile relativ viel PR. Das haben wir in den letzten Jahren ohnehin gemacht. Das heißt, versucht natürlich schon, zum einen entweder unsere Transformationsgeschichte, aber auch dieses ganze Education-Thema irgendwo so in Top-Tier-Medien zu bringen, ne? Damit du eine valide Quelle hast, was ja auch dann wieder für die Modelle, sag ich mal, als Bestätigung deiner Expertise gilt. Das ist, glaube ich, so einer meiner Hauptfoki hier.
Du bist auch auf LinkedIn aktiv, hast gesagt, die Reichweite bricht da so ein bisschen weg und neuen Währungen sind nicht mehr die Likes.
Nicht mal die Likes. Gab es ja vor kurzem gerade so einen spannenden Brand-1-Artikel, wo ja auch eine ehemalige LinkedIn-Mitarbeiterin gefragt worden ist und sie gesagt hat, ja, jetzt zählt nur noch die Relevanz. Ne? Also Likes sind ja so Höflichkeit, du hast dein Netzwerk und alle, ne, sagen mal, hey, geil gemacht, geben dir so ein Herz oder was auch immer. Mittlerweile zählen so Parameter wie zum Beispiel intern weitergeleitet oder gemerkter Beitrag. Ja, und das ist dann nicht mehr der nette Algorithmus, ja.
Und das, also guckst du am Ende, ob ein Beitrag erfolgreich war, auf die Anzahl der Impressions oder wie misst du das für dich?
Nein, also Impressions ist für, ja, ist, klar, ist irgendwo nice fürs Ego, aber ich habe gelernt, nein, darauf kommt es nicht an. Ich kriege manchmal Feedback von
Du hast so 10.000 Followers, ungefähr 11.000 Followers?
Ja, so 10,5, genau. Mhm. Ich kriege manchmal Feedback auf einen Beitrag, der überhaupt nicht gelaufen ist, von Leuten, wo ich sage, geil, mit denen wollte ich immer mal ins Gespräch kommen.
Okay.
Ja. Also das kannst du auch nicht messen oder so.
Ja, okay, verstehe. Habe ich zum Thema Textu, nächste Schritte, soweit alles gefragt? Habe ich was vergessen?
Nein, ich glaube, spannend war ja dieses Spannungsfeld, ne? Steuerkanzleien versus Textu und sag mal, dass man aus Freunden oder befreundeter Steuerberater hat so schön jetzt so, wie war das genannt, so Free Enemy. Das heißt, ne, so eine Mischung aus Friend und Enemy. Ich glaube, das ist gerade so die Transformationsphase, die wir durchmachen, aber darüber haben wir ja schon gesprochen.
Dann möchte ich nämlich jetzt am Ende nochmal auf den heißen Stuhl setzen und dir so ein paar Fragen stellen, wo du dann irgendwie so mit Ja, Nein oder maximal irgendwie so drei, vier Wörtern antworten sollst. Dann bin ich mal gespannt. Also weil ich habe ja auch gelesen, du bezeichnest dich als Steueraktivist. Und jetzt habe ich sozusagen meine brennendsten Steuerfragen oder Richtungsfragen mal mitgebracht. Klassiker, Vermögensteuer, ja oder nein?
Ja, wenn sie einfach und transparent ist.
Sollte es Milliardäre geben?
Ja, wenn sie dafür ordentlich was geleistet haben, ordentlich ins Risiko gegangen sind, was bewegt haben, ja.
Erbschaftssteuer, Mittelstand verschonen oder Privilegien streichen?
Da bin ich hin und her gerissen. Mhm.
Spitzensteuersatz, nach oben oder unten?
So belassen.
Fremdbesitzverbot für Kanzleien, stärken oder liberalisieren?
Liberalisieren.
KI-Haftung, Softwarehersteller oder beratender Mensch?
Beratender Mensch.
Vollautomatisierte Betriebsprüfung, Utopie oder bald Realität?
In absehbarer Zeit Realität.
Zollpauschale für Billigimporte wie Temu und Shein, sind 3 Euro genug oder killt man damit einen Massenmarkt?
Ist ein erster wichtiger Schritt. Mhm.
Und Roger, jetzt nochmal für alle nochmal ganz dicht ans Mikro, an Kopfhörer kommen oder an Lautsprecher kommen. Was ist dein bester Steuertipp?
Mein bester Steuertipp ist, bleib ehrlich, dann kannst du ruhig schlafen.
Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank für deinen ganzen Input. In der nächsten Phase viel Erfolg. Danke für das tolle Update und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Christoph.
Ich hoffe, da waren ein paar Tipps für dich damit dabei und vielleicht auch der Steuertipp am Ende. Und ich hoffe, dann bist du auch nächste Folge wieder dabei. Hörst uns zu. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Roger
und von Christoph. Tschüss.